Ja, guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Gäste. Schön, euch wieder zu sehen. Wir haben heute ein Stück Arbeit vor uns zu dem Thema Ist Gott ungerecht? Der Psalm 73 möchte uns da auch mal helfen, wie wir mit dieser Frage selbst auch in unserem Leben, die uns vielleicht manchmal auch hochkommt, ist Gott ungerecht oder unfair, wie wir da auch sehen, wie dieser Asaf damit umgegangen ist. Ja, ist Gott ungerecht? Selbstverständlich nicht, hat er der Eugen schon gesagt. Selbstverständlich ist Gott nicht ungerecht, oder vielleicht doch? Das ist eine Fragestellung, ein Gedanke, den wir so wahrscheinlich oft nie offen aussprechen würden. Aber Hand aufs Herz, manchmal ist es uns vielleicht auch in unserem Leben schon vorgekommen, wenn wir so in unsere Umwelt schauen, Gott da fair? Wie geht es anderen Leuten, die Gott nicht kennen? Mann, was sie alles haben, was sie können oder erleben. Da schlägt aber dann auch auf der anderen Seite wieder das schlechte Gewissen, wenn wir uns dabei ertappen. Aber ist dieser Gedanke, ist Gott ungerecht oder unfair überhaupt erlaubt? Auf jeden Fall ist er ehrlich. Männer wie Hiob, Asaf, Salomo und Jeremia waren mit dieser Frage auch schon vertraut, wenn wir in die Bibel hineinschauen. Ja, es ist eine Frage, die realistisch auch schon im Wort Gottes bewegt wurde von einigen sogenannten oder großen Männern, ja, die wir aus der Bibel kennen. Jeremia bringt die Sache auf den Punkt. Du bleibst im Recht, Herr, wenn ich mit dir einen Rechtsstreit führe. Und dennoch möchte ich Rechtssache mit dir bereden. Warum ist der Weg der Gottlosen erfolgreich? Warum haben Ruhe alle, die Treulosigkeit üben? Oder Hiob in der Diskussion mit Zophar, wo er dann auch sagt, die Zelte der Verwüster haben Ruhe. Und Sicherheit gibt es für die, die Gott reizen. Für den, der auf eigene Macht vertraut, in Hiob 12. Auch in Hesekiel lesen wir, dass Israel, das Volk, auch Mühe hatte mit Gottes Wegen zum Teil, wenn wir da aufschlagen, Hesekiel 18. Habakuk, der hatte Mühe gehabt, als angesichts dieses Volk, als die Assyrer angerückt sind und Gefahr für das Volk, für Israel war, ja, der hatte Mühe damit, weil Gott nicht für seine Augen angesichts der Bedrängnis nicht eingreift. Ist das gerecht? Und er sagt, Gott, wo bleibst du? Oder Matthäus, ihr kennt die Geschichte mit dem ungerechten Lohn, als da die Arbeiter am Ende sagen, ja, Moment mal. Ja? Römer 9, Vers 14, Gott handelt nicht nach menschlichen Maßstäben, ist er deswegen ungerecht? Der Psalmschreiber hier, der Asaf, der stellt hier eigentlich die Gegenthese auf, die Behauptung oder die Aussage, für wahr, Gott ist gut, Israel, denen, die reinen Herzen sind. Schlachter übersetzt das mit nur gut ist Gott, andere Übersetzung, Gott ist doch gut. Oder in Luther heißt es, Gott ist dennoch Israels Trost. Zürcher, lauter Güte ist Gott. Also er sagt hier gleich mal zu Anfang, ja, Gott ist gut. Und dann beschreibt er anschließend, wie es ihm damit ging. Denen, die reinen Herzen sind, da werde ich später noch drauf kommen. Und in Vers 2, ich aber, ja, wer ist denn dieser ich aber, dieser Asaf? Das ist der Chor- und Musikchef, ja, der Chorleiter im Tempelgottesdienst, der Musikdirektor, kann man sagen heute. Ja, er ein Levit, ein zum Gotteslob Berufener von Gott. Einer, der den Gesang mit Freude erheben soll. Ich, Asaf, welcher gesetzt ist im Heiligtum, den Herrn zu rühmen und zu preisen und zu loben. Ich aber, Asaf, auch so einer, ja. Fast wären meine Füße ausgeglitten und beinahe hätten gewankt meine Schritte. Da kommt er von diesem Gott ist gut, ja, ich aber. Vielleicht hätte ich einen Fehltritt getan. Da ist Asaf ehrlich. Und er weiß auch um diesen Gegensatz, obwohl er derjenige ist, der es eigentlich besser wissen müsste, ist trotzdem in der Gefahr gewesen, auszugleiten in seinem Leben. Asaf ist ehrlich und weiß manchmal auch von diesem großen Gegensatz zwischen ich weiß, wer Gott ist, ich weiß, was Gott gesagt hat, ich weiß, wer Gott für Israel ist, und auf der anderen Seite sieht er den Wandel auf der anderen Seite der Menschen und auch sein eigenes Leben an und vergleicht da. Fast wären meine Füße ausgeglitten, beinahe hätten gewankt meine Schritte. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Schlittschuh gelaufen ist oder Rollschuh gefahren. Ja, kennt ihr das? So mal ganz schnell. Da genügt manchmal eine ganz kleine Unaufmerksamkeit, mal auf die Seite geguckt und schon ist man im Rutschen und am Wackeln. Ja, und dann ist schon gleich schnell aus mit der Eleganz. Ja, das kennt ihr. Aber welch ein Glück, der Afas schreibt, beinahe wäre ich gestrauchelt. Beinahe, da komme ich später nochmal drauf zurück. Sein Glaubensleben war ins Wanken geraten und sein Leben wurde unsicher. Stellt sich die Frage, was ist denn da passiert? In Vers 3, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich ihr Wohlergehen sah. Kennst du das? Ist das nicht auch für unser Leben manchmal eine bekannte Melodie, wenn wir so umschauen in unserem Freundeskreis, Kollegen, Menschen um uns herum, die vielleicht gar nichts mit Gott zu tun haben wollen oder zu tun haben? Wenn wir so reingucken, Mann, das hätte ich auch mal gerne oder den Urlaub könnte ich mir auch mal gerne leisten oder da passiert nichts, die sind gesund und ich habe ja alle Nase lang irgendwas. Es gibt viele Möglichkeiten, diese Vergleiche, wo wir mal manchmal vielleicht uns auch selber ertappen. Aber das darf doch diesem Mann wie Asaf nicht passieren, der Musikleiter des Tempelgottesdienstes. Ein Mann, der im Tempel aus- und eingeht, ein Mann, der im aktiven Gemeindeleben steht. Und da können wir auch sagen, sowas darf doch einem Christen nicht passieren. Die Bibel ist hier ehrlicher, als wir uns vielleicht manchmal eingestehen wollen, wenn wir diesen Psalm vor Augen haben. Hier merken wir doch sehr die enge Verbindung zwischen dem Herzen eines Menschen und auf der anderen Seite seinen Füßen im Wandel. Wie wichtig ist es doch, über dem zu wachen, was in unserem Herzen vorgeht. Da es doch so eine mächtige Wirkung auch auf unseren Wandel hat. Das, was wir denken, was wir an Einflüssen, was wir an Gedanken haben, bringt uns dazu, auch manchmal so zu leben oder vielleicht auch ins Wanken zu kommen mit unserem Leben, auch im Glaubensleben. Und da hatte der Asaf ein Problem. Da war diese scheinbare Diskrepanz zwischen seinem Wissen um Gott, der für Israel Bürgschaft abgelegt hat, der Retter, der Heilige, ist der Gott, der dem Volk versprochen hat, in allen Verheißungen dabei zu sein. Und auf der anderen Seite sieht er, was er im Leben erfährt. Ja. Und vergleicht dann plötzlich mit der Umwelt. Er weiß auch um die grundsätzliche Haltung Gottes gegenüber den gottlosen Menschen. Aber seine Beobachtungen und Erfahrungen scheinen ihm das Gegenteil zu vermitteln. Wo bleibt denn da die Gerechtigkeit? Ist Gott ungerecht oder ist Gott nur gut? Zwischen diesen beiden Gedankengängen oder Thesen liegt diese Spannung, in der Asaf auch in diesem Psalm sich ausdrückt. Wie kam Asaf am Ende von diesem Bekenntnis im Vers 1, Gott ist dennoch gut? Und wie war der Weg seines Herzens bis dahin? Das möchten wir als weiteres auch bedenken. Der Weg von seinem Geständnis, dass er Neid hatte, dass er auf die Gottlosen geschaut hat, dass er verglichen hatte und da ins Wanken kam in seinem Glauben. Ja, das hat so einen Weg von ungefähr drei Phasen. Die erste Phase, das war der Grund seines Anstoßes, Das war der falsche Blickwinkel. Und im zweite Phase, die wir in diesem Psalm erkennen, er hatte einen getrübten Blick. Und als drittes, der Ausweg aus dem Dilemma, einen neuen Ausblick und vor allen Dingen Durchblick. Also mal zur ersten Phase. Der Grund des Anstoßes war der falsche Blickwinkel, den er hatte. Er nennt das ungeschminkt beim Namen. Ich beneidete die Übermütigen. Ich war eifersüchtig, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Neid. Schon so ein bisschen, ja, wenn wir in unser Leben manchmal schauen. Man kann es auch frei übersetzen. Ich dachte, ich komme zu kurz. Ich habe Angst, ich verpasse vielleicht etwas. Der andere hat etwas, was ich nicht habe. Das hat jemand etwas, was eigentlich mir zusteht. Und dann führt Asaf auch aus, was ihn denn so im Einzelnen stört, was ihn wurmt und umtreibt. Und da lese ich nochmal von 4. Denn keine Qual haben sie bei ihrem Tod und wohlgenährt ist ihr Leib. Ihre Mühsal, in der Mühsal der Menschheit sind sie nicht und sie werden nicht wie andere Menschen geplagt. Deshalb umgibt sie Hochmut wie ein Halsgeschmeide, Gewalttat umhüllt sie wie ein Gewand. Es tritt aus ihrem Fett heraus ihr Auge. Sie fahren daher in der Einbildung des Herzens und sie höhnen und reden in Bosheit Bedrückendes. Von oben herab und reden sie. Sie setzen in den Himmel ihren Mund und ihre Zunge ergeht sich auf der Erde. Deshalb wendet sich hierher dein Volk, denn Wasser in Fülle wird bei ihnen geschlürft. Ja, sie sprechen, wie sollte Gott es wissen? Gibt es ein Wissen beim Höchsten? Siehe, dies sind die Gottlosen. Immer sorgloser erwerben sie sich das Vermögen. Fürwahr, umsonst habe ich mein Herz reingehalten, da kommen wir später hin. Wenn ihr Hiob 21 mal mitnehmt, möchte ich es jetzt nicht ausführen, da ist ein ähnlicher Gedanke. Hiob 21, Vers 7 bis 15, wo er auch beschreibt, wie er der Gottlose, wie er sieht, wie es diesen Menschen geht und er auch denkt, ist das gerecht? Asaf zählt ja auf, ein unbeschwertes Leben, einen wohlgenährten Leib, die müssen nicht hungern, die sehen nach was aus, ein müheloses Leben. Er kann sich erlauben, hochmütig und rücksichtslos zu leben gegenüber anderen, auch gegenüber Gott. Unterdrückung und Erpressung ist die Devise. Gott verachtet die Reden. Das Volk haben sie auf ihrer Seite. Und was hat Gott schon für eine Ahnung von dem, was hier wirklich los ist und vom wirklichen Leben? Das ist so die Zusammenfassung. Ja? Ein unabhängiges Leben, keine Plagerei. Ja? Macht, Handlungsfreiheit ohne Verantwortung vor Gott, keine lästigen Pflichten und einengende Verbote und Gebote. Da klingelt es beim Asaf ein bisschen. Ja. Das treibt ihn um, das wurmt ihn. Also ein riesiger Katalog von Möglichkeiten, neidisch zu werden, oder? Wenn wir unser eigenes Leben sehen oder unser ganz persönliches Leben, dann können wir mal so in uns gehen und sagen, wo war ich schon in diesem Katalog zu finden oder wo würde ich diesen Katalog von Neid vielleicht in meinem eigenen Leben noch vervollständigen können. Kennen wir solche Gedanken nicht auch? Aber merken wir was? Fällt eigentlich auf? Entspricht diese Sichtweise der Dinge eigentlich der Realität? Das, was hier der Asaf so ausführt. Hier stimmt doch eigentlich was nicht. Lesen wir nochmal in Vers 12. Siehe, die Gottlosen, die sind die Gottlosen und immer sorglos erwerben sie ihr Vermögen. Schlachter übersetzt, denen geht es immer gut. Und genau hier liegt eigentlich dieser Knackpunkt, dieses immer. Wer hat Kinder von euch? Mal Hand hoch. Ja, ihr kennt das vielleicht aus den Kinderzimmern. Ja? Der darf immer und die hat immer und der kriegt immer und immer ich. Kennen wir das? Zur Genüge, oder? Die Melodie ist uns bekannt. Und hier liegt ein bekanntes Phänomen von Neid. Der andere Apfel ist immer der dickere. Der Apfel im Nachbarngarten ist immer der größere, der bessere, der leckere. Und der andere wird immer bevorzugt. So ist der Blickwinkel hier auch. Und es entsteht ein falscher Eindruck eigentlich von der wahren Realität. Eine realitätsfremde Sicht, das geflissentlich übersehen wird, was eigentlich sonst noch alles ist. Der Seitenblick des Neides auf das des anderen verschiebt die Proportionen. Und genau das geschieht ja auch mit Asaf. Er guckt auf die Seite und er sieht nur noch so wie im Tunnel das, was ihm im Neid alles auffällt. Aber wie viel Leid und Not und wie viel Selbstmorde, wie viel Unglück und Elend ist auch schon über Menschen gekommen, welche ein Leben ohne Gott oder gegen Gott gelebt haben und es bitter bereut haben. Wir wissen um die Hoffnungslosigkeit vieler Menschen ohne Gott. Und hier können wir merken, wie so ein Seitenblick des Neides wirkt. Er verzerrt die Wahrnehmung. Es kommt zu einer vernebelten Sicht. Und das ist letztlich das, was den Neid prägt. Wir sehen nicht mehr das Ganze. Und das führt zu einem verirrten Denken und dies wiederum zu einem fehlgeleiteten Herzenseinstellung. Und da kommen wir dann zum zweiten Punkt oder zur zweiten Phase. Ja, Glaubensanfechtung, die da rauskommt, die der Asaf hier dann auch beschreibt. In Vers 13 bis 16 heißt es: Für wahr, umsonst habe ich mein Herz reingehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände. Doch ich wurde geplagt den ganzen Tag, meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt an dem Geschlecht deiner Söhne. Da dachte ich nach, um dies zu begreifen, eine Mühe war es in meinen Augen. Für wahr, umsonst habe ich mein Herz reingehalten. Umsonst? Malachi schreibt in Kapitel 3, Euer Worte sind anmaßend gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber sagt, was bereden wir denn gegen dich? Ihr sagt, nichts bringt es, Gott zu dienen. Und was ist der Gewinn, dass wir für seinen Dienst sorgen und dass wir in Trauer einhergehen vor dem Herrn der Heerscharen? Und nun, wir preisen die Frechen glücklich. Sie kamen sogar noch voran, als sie gottlos handelten. Sie versuchten Gott und kamen davon. Umsonst, bei diesem Gedanken setzt sich diese Kurzsichtigkeit des Herzens Asafs fort und es wird ihm letztlich zur inneren Krise. Habe ich umsonst geglaubt? Er geht direkt in den Vergleich zwischen seinem Leben und dem Leben von den Menschen, den Gottlosen. Ja, ich habe mich bemüht, ich habe gerecht und rein gelebt. Es Gott recht zu machen, habe ich versucht und mich angestrengt, mich von Sünden ferngehalten und ein gottwohlgefälliges, heiliges Leben zu führen. Umsonst? Der Ehrliche, heißt es doch immer, der Ehrliche ist am Ende doch der Dumme. Eine häufig resignierende Aussage. Was habe ich davon? Vers 14. Nichts als Stress, Schwierigkeiten, Ärger Tag für Tag. Wo bleiben denn nun die Verheißungen von Freude, Friede, Glück und Erfolg? So ist die innere Herzenshaltung. Das ist das, was seine Anfechtung ausmacht, die ihm vom Neid her ins Herz getragen wird. Und merken wir, hier fängt er an zu rechnen. Hier fängt er an, was habe ich eingebracht und was habe ich dafür rausbekommen? Leisten, Leistung und Nutzen rechnen. Ja, ganz gefährlich. Umsonst ein ganz gefährlicher Gedanke. Damit hat schon Satan dem Hiob gegenüber argumentiert und der Herr sprach, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob, Denn es gibt keinen wie ihn auf der Erde, einen Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und Satan antwortete dem Herrn und sagte, ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Hast du selbst nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, rings umhegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und seinen Besitz hast du auch hast du im Lande ausgebreitet. Stricke doch einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er dir dann nicht ins Angesicht flucht. Geschwister, es kann hier keine Aufrechnung zwischen Gott und mir kommen. Ich leiste dir meinen Glauben und du gibst mir dafür das oder das oder das oder das. Gott ist kein Geschäftsmann. Und wir sind auch nicht seine Geschäftspartner. Gott ist unser Schöpfer und Herr. Und so begegnet uns auch seine Liebe und Gnade ohne unsere Vorleistung oder Nachleistung. Das müssen wir merken. Gott ist nicht unser Geschäftspartner. Wir können nicht mit ihm rechnen oder aufrechnen. Gott hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren, bevor wir überhaupt an ihn dachten, wenn wir das in Römer 5 lesen. Umsonst. Diese Gefährlichkeit dieses Gedankens liegt auf der Hand. Er lenkt das Herz Asafs vom Geber zu den Gaben. Was bringt mir der Glaube? Kann ja manchmal auch so ein Gedanke sein, was habe ich davon? Was bringt mir der Glaube? Dann ist der Weg von der Gottesliebe zur Selbstliebe nicht mehr weit. Die Gefahr sah Asaf wohl und er kannte das Gefährliche in diesem Gedankenspiel. Da kommen wir nachher noch drauf. Er wusste, welche Brisanz da drin ist, wenn er darüber reden würde. Diese Zweifel, diese innere Not, welche ihm aus dieser neidischen Denken zur Anfechtung wurde, lag wie eine schwere Last auf ihm. Die Frage, ist Gott ungerecht? Das dürfen wir festhalten, ist eine Kardinalfrage des Teufels, schon von Anbeginn der Welt. Sollte Gott gesagt haben, und hier setzt Satan immer wieder den Hebel an, auch in unserem Leben, wenn wir so denken, was habe ich davon, was ich in meinem Leben erfahre und im Vergleich zu anderen Menschen, die vielleicht ohne Gott leben, ja, dieses Vergleichdenken, was habe ich davon? Asaf beschäftigt diese Frage innerlich und sie wühlt seine Seele auf, sie treibt ihn um. Und erst in Vers 15 merkt er auch, wie gefährlich das ist. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt in dem Geschlecht deiner Söhne. Hätte ich diese Gedanken, diesen Neid auch noch weiter erzählt und darüber geredet und über Gott geklagt, was habe ich, dann hätte das wie Gift gewirkt. Auch unter den Geschwistern sind wir vorsichtig, auch wenn wir diese Gedanken im Herzen haben, dass wir sie nicht bewegen in der Gemeinschaft, um damit vielleicht eine giftige Wurzel zu legen in die Herzen anderer. Da ist Ansteckungsgefahr. Aber wohin damit? Das treibt ihn ja um. Wohin damit? Der eigene große Konflikt ist ja da. Glaubenskrise, welche nach Hilfe schreit. Damit kann ich doch nicht alleine bleiben. Ich muss es doch einmal rauslassen können. Und da dürfen wir ehrlich sein, auch wenn uns das so auch mal manchmal in unserem Leben überfällt, in dieser Not. Ja. Da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Eine Mühe war es in meinen Augen. Asaf hat versucht, angestrengt dieses Problem, diese Not auf die Reihe zu bekommen. Solange er aber den Seitenblick des Neids auf die Menschen richtete, blieb ihm diese quälende, an der Seele nagende Rätsel immer erhalten. Diese Anfechtung eines getrübten Blickes in seinem Herzen. Wohin damit? Wohin gehst du, wenn dir manchmal die Fragen auch hochkommen? Geh nicht zu deinem Bruder und steck ihn mit demselben Zweifel vielleicht an. Was tun in dieser Situation? Und da kommt die dritte Phase. Der Weg vom Geständnis zum Bekenntnis, der Ausweg. Vom getrübten Blick zum Durchblick. Da hat sich Asaf entschieden. Was hat er denn getan? Er nahm einen anderen Standpunkt ein. Vers 17. Bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes. Er hat einen Standortwechsel innerlich und auch äußerlich vorgenommen. Er hat sich durch diesen Standortwechsel innerlich und äußerlich einen neuen Blickwinkel auch ermöglicht. Er ging ins Heiligtum, in die Gegenwart Gottes. Ja, und da dürfen wir auch, wenn wir solche Nöte und Anfechtungen haben, kommen. Da, wo wir vielleicht geblendet sind von solchen Gedanken, die uns auch an Gott zweifeln lassen oder an seiner Gerechtigkeit oder Fairness oder was auch immer. Er ging ins Heiligtum, in die Gegenwart. Das heißt doch Gebet, das Gespräch mit Gott suchen und sich seinem Wort stellen. Die Dinge von Gottes Augen her sehen zu lernen. Von Gottes Wort her erkennen lernen. Und hier und nirgends anders als im Heiligtum, in der Gegenwart Gottes, war die Antwort zu finden. Und hier bekam der Asaf auch seine Situation mit ganz anderen Augen und neuen Augen zu sehen. Aus seiner Hier- und Jetzt-Bezogenheit bekam er von Gott einen neuen Ausblick, auch in die Zukunft, geschenkt. Und da war der Durchbruch letztlich für ihn möglich, in seinem Herzen und Denken. Hier gingen ihm die Augen auf über die wahren Realitäten in dieser Welt und in die Realität, wie Gott diese Dinge sieht und gesetzt hat. Gott schenkt ihm seine Sicht über das Geschick der gottlosen Menschen. Und das hat ihm das Denken völlig umgekrempelt. Vers 17, bedenken will ich dort ihr Ende, das Ende der Gottlosen. Da hat er gemerkt, was schreibt das Wort, was sagt Gott über ein Leben, das ohne Gott gelebt wird. Nachdenken im Licht Gottes, der unsere Herzen und Sinne bewahren kann. Und hier kommt es zum Sinneswandel. Und den wünsche ich uns immer wieder, wenn wir auch in Anfechtungen sind, in das Heiligtum Gottes zu kommen, ins Gespräch mit ihm, in sein Wort sich vertiefen. Da war es dann aus mit dem Neid. Nachdenken in Gottes Gegenwart ist wichtig, aber auch Nachdenken aus Gottes Gegenwart heraus ist ein Denken unter dem Einfluss des Herrn. Weg vom Einfluss unseres betrübten Herzens oder der Umstände. Und das ist wichtig, dass wir uns in unserem Denken nicht prägen lassen von unserer Umwelt, von unseren Umständen, sondern von dem, was Gott sagt, sieht und denkt. Dort in der Gegenwart Gottes, in Gottes Gegenwart, Gebet, Wort Gottes und auch immer, da werden wir die Antwort finden. Für wahr, auf schlüpfrige Wege stellst du sie und du lässt sie in Täuschungen fallen. Wie sind sie plötzlich zum Entsetzen geworden? Sie haben ein Ende gefunden, sind umgekommen in Schrecken. Wie ein Traum nach dem Erwachen, so verachtest du, Herr, beim Aufstehen ihr Bild. Das ist eine Änderung von seiner Wahrnehmung. Was denkt Gott über diese Situation? Für wahr. Und da entsteht eine neue Grundüberzeugung. Hier hat Asaf begriffen, was es auf sich hat mit dem scheinbaren Wohlergehen der Menschen, die ohne Gott leben, von ihm nichts wissen wollen, welche ohne Gott meistens sein Leben in eigener Regie führen zu wollen oder zu können. Gott wird diese überhebliche Selbstsicherheit gottloser Menschen ins Rutschen bringen, heißt es hier. Und er wird sie zu Fall bringen. Sie werden ihrer Blindheit und Lebenstäuschung erliegen und es werden Trümmerhaufen ihres Lebens übrig bleiben. Das ist letztlich das, was er sagt, das Ende steht. Und das ist etwas, was uns nicht unbedingt Siegesfreude, sondern Traurigkeit auch geben sollte, dass wir ein Herz finden für Menschen, die auf diesem Wege sind, dass sie nicht zu diesem Ende kommen, sondern dass sie genauso gerufen sind, in Gottes Gegenwart und in seine Liebe zu kommen, um ihr Denken, ihr Leben auch grundsätzlich geändert zu bekommen in ihrer Richtung. Es wurde und wird sein ein Ende mit Schrecken. Hier ist das sichere, gerechte Gericht über ihrem Leben ausgesagt. Sie sind zum Entsetzen, zum Grauen geworden. Und das ist ein ganz anderes Bild, nicht mehr das tolle, beneidenswerte. Sie sind am Ende der Verachtung Gottes ausgesetzt, in ihrer Sünde von Gott verworfen, heißt es auch in Römer 1. Verachtung heißt auch, er beachtet sie nicht mehr. Sie sind wie ein Traum. Wenn Gott sie gerichtet hat, er wird sie vergessen. Spielen keine Rolle mehr. Psalm 92, Vers 8 heißt es, wenn die Gottlosen sprossen wie Gras und alle Übeltäter blühen, dann nur damit, dass sie vertilgt werden für immer. Das ist schon eine harte Aussage. Wenn die Gottlosen sprossen wie Gras, das ist mal schnell aufgewachsen. Ja? Und es mag auch manche Blume da sein. Das heißt ja auch in vielen Beispielen, dass das Leben wie Gras, wie Blume ist das verdorrt. Das ist eine erschütternde Aussage der Schrift, welche uns die Konsequenz der Sünde schonungslos vor Augen stellt. Und das dürfen wir mit vor Augen haben. Hier wird der Gerechtigkeit Gottes vor Augen gestellt, wie sie seinem Wesen und Willen entspricht und nicht unseren menschlichen Wünschen und Vorstellungen. Und hier dürfen wir genau wie Asaf auf der einen Seite eine große, aber heilsame Enttäuschung erleben. Er hat sich getäuscht, er hat gedacht, wie geht's denen allen so gut, was habe ich für Neid, ja Mensch, ja. Und dann geht er ins Heiligtum und wird enttäuscht. Als ich ihr Ende sah, Enttäuschung heißt das Ende einer Täuschung. Und Gott hat ihm das ermöglicht. Da dürfen wir dankbar sein, dass uns Gott solche Täuschungen im Leben auch möglicherweise zumutet, aber auch Enttäuschungen daraus machen möchte. Dass er uns wieder einen anderen Blick schenkt. Das war die eine Seite und doch auf der anderen Seite ermutigende Erkenntnis, Gott ist dennoch gut. Das ist das, was er letztlich bekennt. Das Wertvollste, was du in deinem Leben haben kannst, ist nicht Reichtum oder Anerkennung dieser Welt, auch nicht Macht oder sonst was, was du für beneidenswert in menschlichen Augen siehst, sondern die lebenswichtige Beziehung zu deinem Schöpfer und daraus deine Lebensfülle, die über den Tod hinausreicht. Hiob schreibt, warum leben die Gottlosen, werden alt und im Glück genießen sie ihre Tage und in Ruhe sinken sie in den Scheol, also in das Totenreich hinab und doch sagen sie zu Gott, an Erkenntnis deiner Wege haben wir keinen Gefallen. Was ist der Allmächtige, dass wir ihm dienen sollen? Und dann in Vers 32, er aber wird zu den Gräbern geleitet, auf dem Grabhügel hält man Wache, süß sind ihm die Schollen des Tales und alle Welt zieht hinter ihm her, auch vor ihm ohne Zahl. Das ist so eine Beerdigung, so ein, wo große Menschen mit großem Anhang die Leute hinterherziehen und dann gibt es große Reden, was war das für ein Mensch und was hat er nicht alles geleistet, was hat er nicht alles gehabt und getan und viele gehen mit. Man sagt ja immer, wie viele waren denn dabei, das muss ein wichtiger Mensch gewesen sein. Ja? Und am Ende erkennt der Asaf alles nichtig, hat keinen Wert. Diese Beerdigung ist tatsächlich der Endpunkt. Hier im Heiligtum in Gottes Gegenwart lernen wir letztlich weiter zu schauen, über das irdische Leben hinaus, über den Friedhof hinaus, klarer zu sehen, was es auf sich hat mit dem beneidenswerten Leben ohne Gott. Da mögen vielleicht noch bei manchem großen Mann dieser Welt ein Haufen Leute Lobreden halten. Es steht nicht unter Gottes Lob. Was aber das Schönste und Wichtigste für Asaf wurde gegenüber das ist das Heilwerden von seiner Verstörung, von seinem verstörten Herzen, weil er sich in Gottes Heiligtum in Gegenwart begeben hat. Du kannst mit deinen Zweifeln, mit deinen Anfechtungen laufen und Rat suchen. Von Pontius bis Pilatus sagt man immer, ne? Von da bis dort. Ja. Du kannst dich Menschen anvertrauen, du kannst Bücher lesen oder sonst was tun, solange du dich nicht zuallererst und vornehmlich an deinen himmlischen Schöpfer, Gott des Himmels und der Erde, den Schöpfer und Vater wendest, wirst du vielleicht nie zur richtigen Lösung deiner inneren Nöte und Zweifelsfragen kommen. Wenn du Fragen, Not und Zweifel an Gottes Wegen und Führung in deinem Leben hast, dann ziehe nicht dein verwundetes Herz. Du rate und deine getrübten Erfahrungen, sondern suche die Gegenwart des Herrn und seinen Rat. Asaf ist diesen Weg gegangen und Gott schenkte ihm ein reales Bild. Und da war dann die Selbsterkenntnis, die er auch hatte, wenn er dann in Vers 21 schreibt, als mein Herz erbittert war und es mich in meine Nieren stach, also mein Innerstes aufgewühlt hat, ja, es ging mir durch Mark und Bein, könnte man auch sagen, so, da war ich dumm und verstand nicht, wie ein Tier war ich bei dir. Ja. Mein Herz erbittert, wie ein Tier war ich bei dir. Das muss man sich mal bildlich vorstellen. Wenn man das frei übersetzen sagt, könnte man ja auch sagen, ich Hornochse, ja. Ich Esel. Wer bin ich eigentlich gewesen, dass ich mich dahin reißen habe lassen für diesen Gedanken? Selbsterkenntnis heißt es manchmal, ist der beste Weg zur Besserung. Und diese Selbsterkenntnis hat ihn auch veranlasst und sie kann manchmal auch hart sein. Und das hat er auch erlebt. Aber sie ist auf alle Fälle heilsam. Und jetzt kommt das Allerbeste. Gott hat dem Asaf sein Weltbild korrigiert. Und er hat ihm sein Selbstbild korrigiert. Ich Esel. Ja. Und nun festigt er ihm als drittes sein Gottesbild. Vers 23. Doch ich bin stets bei dir. Gott hat den Asaf nicht fallen lassen. Auch in seiner Blindheit war der Herr in seiner Treue bei ihm. Das dürfen wir auch aus diesem Psalm erfreulicherweise lesen. Nicht, weil er das je immer vor Augen gehabt hätte. Nein, ich war ja blind vor Neid. Es gibt einen anderen, aber besseren Grund. Du hast meine Hand, meine rechte Hand gefasst. Wie blind bin ich manchmal und töricht, dass ich Gott aus den Augen lasse und dadurch in die Irre gehe, ein falsches Bild bekomme von meinem Leben, von meinem Lebensalltag und meiner gegenwärtigen Situation. Dass ich das Ziel aus den Augen verliere und Gefahr laufe, zu straucheln, wie es in Hebräer heißt. Ja, mit Ausdauer laufen, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger unseres Glaubens, dass wir den Blick auf Gott richten, in seinem Heiligtum sind, in der Gegenwart, der zu Jesus, der zur Rechten des Thrones ist, den betrachtet, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und eure Seelen nicht ermatten. Und das wünscht auch hier der Schreiber vom Hebräerbrief. Und so hat das auch der Asaf erfahren. Meine rechte Hand gefasst heißt doch letztlich, er hat mich gestärkt. Gott möchte mir wieder festen Halt geben. Ja, denken wir wieder an das Schlittschuhfahren. Ja. Er möchte mir wieder handlungsfähig machen. Gott ist treu, heißt es. Gott in Vers 1 ist Israel gut, doch gut, nur gut, dennoch gut. Im Psalm 37, vor dem Herrn her, vom Herrn her werden eines Mannes Schritte gefestigt und seinen Weg hat er gern. Fällt er, so wird er doch nicht hingestreckt, denn der Herr stützt seine Hand. Da sind wir wieder bei Vers 2. Beinahe wäre ich gestrauchelt, beinahe zu Fall gekommen. Aber der Herr hat diesen Asaf gehalten in seiner Blindheit. Und das darf uns Trost sein, dass auch da, wo wir manchmal diese Gedanken nachhängen, auch in unserem Leben vielleicht abweichen, ja, dass Gott uns hält auch in dieser Prüfung, in unserer Blindheit und trotz unserer Blindheit. Es lag nicht an der Standfestigkeit dieses Asafs, sondern an der gnädigen, bewahrenden, treuen Hand Gottes. Beinahe, er ist nicht zu Fall gekommen, beinahe wäre ich gestürzt. Gott hat seine Hand gehalten, wie ein Vater sein Kind beim Schlittschuhlaufen, wenn es ins Wanken kommt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist manchmal ein Bild, das mir immer wieder kommt, dass wir als Eltern unseren Kindern, auch wenn es rutschig geworden ist, den Halt geben konnten, dass sie nicht auf die Nase fallen, endgültig. Vers 24, oder 24 bis 28 noch. Ja. Nach deinem Rat leitest du mich und nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel? Und außer dir habe ich nichts, an nichts gefallen aus auf der Erde. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, meines Herzens Fels und Leid und meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Denn siehe, es werden umkommen, die sich von mir fernhalten. Du bringst zum Schweigen jeden, der dir die Treue bricht. Ich aber, Gott zu nahen, ist mir gut. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn gesetzt, zu erzählen alle deine Taten. Deinen Rat leitest du mich und nimmst mich in Herrlichkeit auf. Da hat er den Blick nach vorne. Nicht mehr diesen Bezug, auch als er in die Gegenwart Gottes kam, nur auf dieser horizontalen Ebene im Leben, was sieht er im Vergleich zu anderen Menschen und so, ja, sondern er hat aus der vertikalen, senkrechten Beziehung, die er vom Vater her hat und eingenommen hat, die Augen geöffnet bekommen. Nach deinem Rat leitest du mich und nicht mehr nach dem Rat meines neidischen Herzens und nimmst mich in Herrlichkeit auf. Das ist ein Lebensziel, das die Gottlosigkeit nicht hat. Asaf erkennt hinter seiner Lebensführung den Ratschluss und es ist nicht mehr er, welcher dem Gott seinen Rat geben will. Er erkennt, dass er am Ende derjenige sein wird, der von Gott gesehen und in Ehre angenommen ist. Auch wenn er in seinem irdischen Lebensweg für manche schwere und menschliche, nicht leicht zu verstehende Wege manchmal gehen muss, die wir auch oft haben in unserem Leben. Manchmal nicht verstehen, warum und weshalb. Er erkennt, dass alle seine Geschicke in Gottes Hand liegen. Weil Gottes Ratschluss nur gut und weise ist. In Vers 25, 26 heißt es in Luther, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Das ist mal ein Punkt, wenn ich nur dich habe. Ja, und das reicht. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Gott allein ist ihm das wertvollste Gut geworden. Selbst der Himmel ohne Gott wäre für ihn wertlos. Selbst wenn er einen Himmel vor Augen hat, wo Gott nicht wäre, sagt er, brauche ich nicht. Paulus sagt, Christus ist mein Leben, Sterben mein Gewinn. Seine Hoffnung, sein Halt nicht mehr im irdischen Vergänglichen festzumachen. Seinen Reichtum, sein Wohlergehen liegt allein bei Gott begründet. Ruhe bei Gott finden, Zufriedenheit in ihm zu suchen, nicht in den Umständen des Lebens. Das ist eine Grundhaltung, die wir einnehmen können vom Herrn her. Wo ist mein Herz verankert? Das war sein Geständnis. Gott zu nahen ist mir gut. Und das war wichtig für ihn. Zuversicht auf den Herrn zu setzen. Das war ein Sinneswandel, welcher eine wunderbare Veränderung auch des Herzens dieses Asafs und auch unseres Herzens bringen kann, wenn wir in solchen Nöten vielleicht sind. Ach, dass auch diese Erfahrung, die der Asaf hat, auch mal unsere Glaubenserfahrung werden kann, hier und dann. Dass wir vom persönlichen Hadern mit dem Herrn und seiner Führung in unseren Lebenswegen manchmal wegkommen dann auch und wieder in die Gegenwart kommen, ihn zu suchen. Die Zuversicht des Herrn auf den Herrn setzen ist eine Entscheidung, welche trotz allen widersprüchlichen Scheinen auch in der Lebenserfahrung und emotionalen Befindlichkeit das Vertrauen nicht wegwirft. Und das haben die Hebräer auch erfahren müssen in aller Verfolgung und Not. Und die haben auch manches zu gucken gehabt. Und so wird es bei uns auch sein, wenn wir schwieriges Leben haben und vergleichen uns vielleicht mit manch einem, dem es scheinbar besser geht. Das Vertrauen nicht wegwerfen, welches eine hohe Belohnung hat. Asaf durfte diese Erfahrung in der Stille, im Heiligtum, im Gebet und der Gemeinschaft machen. Und deswegen lasst ihn nicht entmutigen, sondern ergreife Gottes Hand, bleib an Gottes Hand, weil er möchte dich festigen, da wo du wie beim Schlittschuh oder Rollerfahren ins Wanken gekommen bist. Er ist da und möchte dich halten. Ein Mensch, wenn es heißt, er möchte am Ende die Taten erzählen, er wollte seine Zweifel wollte er auf jeden Fall verstecken, damit er damit nicht an Schaden anrichtet. Aber die Taten Gottes, die möchte er erzählen. Ein Mensch kommt vom Murren zum Loben und das ist wunderbar. Denken wir an Vers 15 zurück und hier kann ich nur reden, was Gott auch zum Zeugnis gemacht hat für diesen Asaf. Wenn wir diese Erfahrung einmal machen, dass Gott uns wieder zurechtbringt, dass wir davon erzählen, dass wir anderen Leuten Mut machen, die es genauso geht, die Schwierigkeiten haben. Für wahr, Gott ist Israel gut, denen, die reinen Herzen sind. Das ist natürlich die Frage, was heißt ein reines Herz? Das heißt, vom Herrn Jesus Christus gerecht gefertigt. Unser grundsätzlicher Stand in Christus, unser Umgang und unsere Haltung zur Sünde und auch unsere Gesinnung, ein ungeteiltes Herz gegenüber Gott. Ein reines Herz ermöglicht uns, Platz zu haben für das, was Gott uns hineinlegen möchte, wo der Neid nicht verschmutzt, wo der Neid nicht uns die Sicht vernebelt. Es ermöglicht uns einen klaren, ungetrübten Blick. Und diesen Weg ist Asaf gegangen. Er wurde wieder froh an Gottes Treue und den Wegen mit ihm. Ist Gott ungerecht? Das war unsere Ausgangsfrage. Asaf kam von dieser persönlichen Frage zu einer persönlichen Antwort oder zu einem persönlichen Bekenntnis. Und da bin ich wieder beim Eugen am Anfang auch. Für wahr, Gott ist Israel gut und nur gut und dennoch gut, nicht ungerecht. Und diese These oder auch diese war für ihn letztlich ein schlüssiger Beweis seiner Erfahrung, ja, für Gottes, die er im Heiligtum Gottes gemacht hat. Und diese Erfahrung dürfen wir auch immer machen, wenn wir uns in Gottes Gegenwart begeben. Mancher von uns sagt vielleicht, ihr habt gut reden, alles fromme Theorie oder alles nur fromme Sprüche, wenn ihr nur wüsstet. Asaf sagt, Gott ist nicht ungerecht. Und ist jemand heute Morgen in unserer Mitte, der zweifelt, einige Fragen an Gott hat, mit seinem Leben, mit seiner Not nicht mehr klarkommt? Gott zu nahen ist mir gut. Lass dich von Gott einladen, in sein Heiligtum, in seine Gegenwart zu kommen, ins Gebet und bring ihm deine Enttäuschung, deine Zweifel und schütte ihm dein Herz aus. Denn er kennt dein Herz. Deine Hand ist bei dir und er kann und will dich bei der Hand nehmen, dich deiner Unsicherheiten, deinen Fragen und Zweifeln annehmen und deinen Weg an seiner Hand wieder festmachen. Gott ist gut. Gott zu nahen ist mir gut. Lassen wir uns dieses Bekenntnis heute wieder neu schenken und darin froh werden. Gott segne uns dazu. Amen.